Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Das ist die Sendung, die zwischen dem Real Life und dem echten digitalen Leben oszilliert. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 28 im Jahr 2015 und die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Mein Name ist Matthias Schüssler und heute haben wir wie immer vor der Sommerpause einen speziellen Gast. Ich freue mich, da ist der Reda El Arbi. Er ist, kann man glaube ich sagen, ein Hansdampf in allen Gassen. Er bloggt für den Stadtblog vom Tagesanzeiger. Er war mal bei klack.ch dabei gewesen. Er ist Autor und freier Journalist. Er ist bei Facebook und Twitter eine von der prononciertesten Stimmen, die ich so kenne in unserer Region. Und jetzt ist er da in der Sendung und meine erste Frage ist, wie häufig, Reda, bist du ein Nerd?
Ich glaube, ich bin Teil Nerd. Also alles, was dann wirklich ins Technische hineingeht, das ist mir zu kompliziert.
Aber es interessiert dich schon, oder?
Ja, mich interessieren die Möglichkeiten, also sowohl sozial wie auch im alltäglichen Leben, wie es einem Sachen erleichtert. Und ich habe die andere Seite vom Nerd sein, also das ganze Science-Fiction-Zeugs und meine Lichtschwerter.
Genau, Star Wars.
Das pflege ich sehr wohl, aber ich bin nicht mehr so ein Gadget-Freak, also ich muss nicht mehr jedes neueste Teil haben.
Ich kann aber investigativ recherchiert für die Sendung und herausgefunden, dass du aber einmal über Tech-Themen geschrieben hast. So YouTube-Tipps habe ich von dir gelesen und du hast flache Fernseher getestet und so. Du hast also durchaus Affinität. Oder würdest du das heute als Jugendsünde bezeichnen?
Gibt es das noch? Ich habe gar nicht gewusst, dass man das noch findet.
Das findet man, wenn man weiss, wie suchen. Nein, ich bin einfach im SMD gewesen.
das ist eigentlich eine recht witzige Geschichte. Ich war damals beim Heute, also beim Vorgänger von Blick am Abend. Und eine andere digitale Figur, der Thomas Benke, hat Stellvertretung gesucht für seinen Vaterschaftsurlaub. Und damals hat es noch nicht so viele Leute gegeben, die sich gerade im Bereich Webthemen ausgekannt haben. Und ich habe gefunden, ja, das kann ich. Und habe dann in der Zeit, in der ich die Seite betreut habe, eigentlich am meisten gelernt.
Über Technik oder über Journalismus, über Schreiben oder über
das
Leben generell?
Über Technik. Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Das hat mich mein Leben lang begleitet.
Aber heute kann man sagen, bist du diesen Themen entwachsen? Du hast die abgestreift?
Nein, es wird ab dem Herbst wieder etwas kommen, wo ich mehr in diesen Themen unterwegs bin. Also ich unterrichte ja auch Social Media Kommunikation und dort über das Hintertürchen kommen jetzt Tech-Themen plötzlich wieder rein, auch im Bereich Schreiben.
Es holt dich also wieder ein, dann ist ja die Sendung vielleicht auch noch eine gute Vorbereitung für das. Ich möchte aber das globaler anschauen und jetzt nicht auf dieser Technik rumreiten. Ich habe im Dezember 2014 von dir im Stadtblog gelesen über einen Herr, der auch Radio macht. Der Radiopirat Schawinski starb in den 90ern und machte dem selbstverliebten, erfolgreichen Medienfuzzi Roger Schawinski Platz. Ist das typisch, wie du schreibst? Die, sagen wir, leicht zugespitzte Formulierung.
Das ist das, was mir Spass macht. Das ist nicht das, was ich immer bringen kann, aber das ist das, was mir Spass macht.
Du hast selber gern, sagen wir, so ein Lichtschwert, wo du die Leute vielleicht nicht umbringst, aber ein bisschen piekst ist damit.
Ja, also bei mir, was mir wichtig ist, ist das eine, es muss Humor haben. Mhm. Aber Humor allein langt nicht. Und manchmal muss es auch ein bisschen angriffig oder böse sein. Und das allein langt aber auch nicht. Also nur angriffig und böse oder nur Humor, das langt nicht. Ich versuche es, wenn immer mir möglich ist, das zu mischen.
Du hast dort einen kleinen Skandal provoziert mit dieser Formulierung. Ich glaube, dürfen wir jetzt ein bisschen da intern ablehnen. Nein, es ist ja dann sogar irgendwie beim Kleinreport und so in der Medienszene rumgeistert, dass man dann von dir verlangt hat, das zurückzuziehen, die Formulierung. Passiert das dass du musst etwas auf Druck von irgendwoher dann verschwinden lassen?
Es ist, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, jetzt, beim Stadtblog, ist es eigentlich nie passiert. Dann die erste Geschichte, die ich musste abnehmen, das war eine Karl-Hirschmann-Geschichte, eine Karl-Hirschmann-Sortiere, wo wir uns überlegt haben, was er in Halbgefangenschaft macht, wenn er den Tag durchgeht, weil er ein Berufsplayboy ist.
Und der Zürcher Partyboy Nummer 1.
Und wir uns dann vorgestellt haben, er muss dann tagsüber Party machen und muss dann
schwierig, ja.
Partygirls anstellen, die morgen um 9 Uhr vor dem Gefängnis sind. Es ist eigentlich wirklich sehr eine abstruse Geschichte gewesen, wo jeder sofort gemerkt hat, das ist Satire, aber weil die Verlage, also nicht nur jetzt dort, wo ich daheim bin, sondern auch alle anderen, haben schon relativ hohe Bussen und hohe Prozesskosten gezahlt in der Auseinandersetzung mit dem Herrn Hirschmann. Und dann habe ich das dann runtergenommen und auf meinem privaten Blog veröffentlicht.
Du bist privat dann nicht verklagt worden?
Nein, bin ich wahrscheinlich zu wenig grosse Zielscheibe. Und ich habe auf Anraten von meiner Frau jetzt eine relativ gute Rechtsschutzversicherung.
Das habe ich auch, obwohl mich noch nie jemand verklagt hat. Oder nicht einmal, doch angedroht haben sie mir es auch schon, aber ja. Das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man journalistisch tätig ist. Apropos, bist du eher Blogger? Du arbeitest beim Stadtblog, aber du bist auch Journalist. Das tut sich sofort ja ein Spannungsfeld auf. Du bist ein Widerspruch in Person.
Ich bin ein Herzblutblogger. Also Bloggen ist das, was ich finden ist im Augenblick in der Art, wie sich Medien entwickeln, extrem wichtig für Meinungsbildung. Also man braucht Köpfe, wo anstehen, wo Meinung sagen, die Einschätzung abgeben und wo auch Partei beziehen, also Stellung beziehen für eine Partei oder für eine Seite und das so integer wie möglich machen. Und da kommt es nicht darauf an, ob das ein Produkteblog ist, wo jemand etwas testet und nachher seine Meinung abgibt, das ist gut oder das ist nicht gut, oder ob das ein Politblog ist. Es ist klar, weil Vertrauen entwickelt sich über Leute, über Köpfe und ich orientiere mich dann auch an denen. Und Fakten und Informationen aus den Medien hole ich mir auch, aber Meinungsbildung werde ich unterstützt durch Leute, die ihre Meinung eben auch kundtun. Und als Journalist, das ist ein anderer Hut. Also ein Journalist ist beobachtend. Da geht man einen Schritt zurück, analysiert, beobachtet und gibt, wenn möglich, keine Einschätzung. Und die Trennung mache ich, aber ich bin natürlich lieber auf der Seite des Bloggers.
Denkst du auch, dass das Rezept, das du gesagt hast, der Blogger, dass das auch ein Rezept ist, den Medienwandel zu überstehen, weil eben Fakten, Informationen gibt es en gros, gibt es gratis, findet man überall, aber eine pointierte Meinung, die kann man dann doch nicht einfach so replizieren.
Ich denke, das wird Zukunft sein. Also das eine sind Hintergrundinformationen, also lange Hintergrundgeschichten, die man in einer Sonntagszeitung lesen kann oder in einem Format, das wöchentlich erscheint. Und das andere ist, früher hat man, das ist gar nicht so neu, früher hat man die Leitartikel gehabt, man hat seine 2-3 Köpfe gehabt pro Zeitung, die in den 50er, 60er und 70er Jahren Meinungsjournalismus gemacht haben und das haben dürfen, neben dem Informationstransportieren. Und nach diesen Leuten hat man sich die Zeitung ausgelesen. Also man hat sich ein NZZ ausgelesen wegen den Leitartikeln von der NZZ und weil die Meinungen vertreten haben, wo man mit einem übereinstimmen hat und der Tagesanzeiger hat das früher auch gehabt. Und das ist im Pseudo-Objektivismus, sage ich dem jetzt mal, irgendwie wie untergegangen. Also die Leute haben das Gefühl, sie dürfen im Journalistischen keine Meinung mehr haben. Und das mag stimmen, wenn es nicht als Meinungsinhalt ausgezeichnet ist. Das Problem ist, man macht schon bei der Themenwahl, gibt man eine Meinung von sich. Also wenn China wichtiger ist, dann nimmt man das Erdbeben aus China mit 3'000 Toten, während am gleichen Tag in Mexiko weiss war mit 3'000 Toten. Also man muss dort ein bisschen vorsichtig sein.
Dir ist aber doch eben genau das Meinungsäußernde dann doch näher.
Das ist mein Herzblut, ja.
Was braucht es sonst noch, um ein erfolgreicher Blogger zu sein? Ich habe das Gefühl, wir haben das auch schon gesagt, man muss viel produzieren, man muss schnell sein, man muss einen höheren Output haben. Einfach allein, weil Klicks sich auch am Material bemessen, das man liefert.
Ja, also es ist halt erfolgreich ist so ein bisschen die Frage. Ich habe Sachen geschrieben, die extrem viel gelesen worden sind, die mir aber nicht so am Herzen liegen. Und ich habe Sachen geschrieben, die nicht so viel gelesen worden sind, wo aber ganz bestimmte Leute nachher auf mich zugekommen sind und gefunden haben, okay, das habe ich gelesen, das hat mich noch zum Nachdenken gebracht. Und die Balance zu finden zwischen relevanten Inhalt und unterhaltenden Inhalt und das in einer gewissen Frequenz und in einer gewissen Qualität, das ist relativ schwierig. Also man wird zwischendurch auch müde und macht dann auch mal einen Beitrag, der mittelmäßig ist. Und was habe ich jetzt? Ich habe 1500 Blogposts auf meinem privaten Blog und ich glaube um die 400 oder 500 auf dem Stadtblog. Das ist eine ungeheure Menge an Material, wo man von sich gibt. Und wenn es dann mal etwas hat, das nicht absolut top ist, dann muss man mit dem leben können.
Das ist, glaube ich, unvermeidlich, wenn man wirklich eben, wenn die Klicks halt zählen, würdest du da eine andere Metrik brauchen, wo noch etwas anderes misst. Ich habe immer das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn man zum Beispiel könnte, oder das könnte man technisch wahrscheinlich, und wenn man es auch würde machen, messen, wie lange Leute auf einem Blog drauf sind, dass man eben kann sagen, ja, da hat mich jetzt irgendwie nur die Headline angesprochen oder einfach einen Klickimpuls ausgelöst. Wenn man die auslöst, das wissen ja gute Online-Macher natürlich, wird dann halt auch häufig überverkauft. Aber wenn man jetzt wirklich sieht, mit dem Text hat sich jetzt etwa 5 Minuten, was ja eine Ewigkeit ist, im Internet auseinandergesetzt, ist natürlich viel besser eigentlich, wieder, wenn du nach 5 Sekunden wieder weg bist.
Also wir haben Verweildauern und wir haben relativ gute Verweildauern und auch du merkst, wie fest dass du jemanden berührst, wenn er nachher auf dem gleichen, also auf dem Blog bleibt und andere Inhalte sucht. Also man sieht auch die Seitenanzahl, wo jemand angeschaut hat. Und dann, das ist schon einmal lustig, dann haben wir wirklich Leute, die 94 Seiten auf dem Blog angeschaut haben und Stunde, zwei, drei drauf verbracht haben. Das ist recht...
Das ist ein Kompliment.
Ja, ja. Aber das sieht man dann, wenn der Durchschnitt so weit aufgeht, dann weiss man, okay, da war ja jemand einfach mal einen Tag lang am Lesen gewesen.
Zählt dann aber bei den Werbekunden trotzdem nicht?
Nein, aber dort habe ich das Glück, dass wir nicht werberelevant sind, weil wir noch im alten Zürich-Typ-Layout sind. Also bei uns wird selten mal etwas geschaltet und wir sind in dem Sinn wirklich ein nice to have für Tagesanzeiger online und für Zürich-Typ. Und wir sind auch die so ein bisschen Kanten geben im Ganzen. Also wir sind immer die Leute nochmal schauen, ob es wirklich auf der Tamedia-Seite sind, so wie wir uns äußern. Und das ist etwas zum Profilieren. Also wo der Tag, ich kann sagen, wir haben auch noch die Freaks und das gibt uns eine gewisse Freiheit.
Mhm. Ich habe das Gefühl, wechselt man zu sozialen Medien, dass du auf Facebook 24 Stunden im Tag am kommentieren, publizieren und auch ein bisschen polarisieren bist. Ist das, meine Wahrnehmung, ungefähr richtig?
Das ist richtig, ja.
Wie machst du das? Schlaf hast du dir abgewöhnt?
Nein, ich bin natürlich schon vom... Ich mache den letzten... Also Kommentarmoderation sowohl für den Stadtblog wie auch für Facebook und Twitter. Das ist das Letzte, was ich mache, bevor ich meine Brillen abziehe und ins Bett gehe. Das ist einfach nochmal schnell überall drüber schauen, was ist gelaufen, wo haben sich die Leute wie geäussert, was ist gegangen und dann vielleicht nochmal eine Stellung nehmen oder nochmal moderierend eingreifen oder nochmal irgendwo einen dummen Spruch machen und dann weg. Und am Morgen ist es halt wirklich auch das Erste, was ich mache.
Spannend. Wie hast du die Lust ausgelebt, bevor es Facebook gegeben hat?
Ich bin auf die Leute zu und habe gesagt, wie die Welt funktioniert.
Haben sie das immer gern gehört?
Nein, das haben sie nicht gern gehört. Aber grundsätzlich ist es für mich schon eine extreme Eröffnung von der Welt. Also ich bin leicht soziophob, also das heisst, ich bin nicht gern in Gruppen unterwegs, wenn ich nicht eine bestimmte Rolle habe. Als Journalist geht das, aber also privat bin ich nicht so gerne in Gruppen oder mit mehreren Leuten zusammen. Ich ziehe mich eher zurück.
Typische Nerd-Eigenschaft, die ja wir alle haben da in dieser Sendung auch. Und die Zuhörer, glaube ich, kennen das auch.
Und dann hat es plötzlich einen Kanal gegeben. Also noch, ich habe angefangen zu bloggen, als ich in Südostasien am Reisen war. Und dort hat es noch kein wirkliches Blog-Tool gegeben. Und also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gekannt. Und ich habe mir dann eine Homepage aufgesetzt wo ich quasi jedes Mal HTML bearbeitet habe.
Ja, so habe ich auch abgegeben. Aber das ist nicht bloggen, das ist a pain in the butt.
Ja, aber es hat mir plötzlich eine Möglichkeit gegeben, also ich habe das gemacht, damit ich nicht immer die E-Mails muss machen muss und damit das jeder, der kann, drauf geht, kann gehen von meiner Familie. Und dann, als ich vom Reisen zurückgekommen bin, habe ich doch täglich 800-900 Leute drauf gehabt, wo sich verbreitet hat. Und dann habe ich meinen ersten Blog in einem Blog-Tool aufgetan und ich habe gefunden, das ist so super, ein CMS, wo man einfach reinschreiben kann.
Genau, ja.
Und das ist für mich dann so ein Fenster zur Welt geworden. Das ist so der erste Bereich Social Media gewesen, wo ich entdeckt habe, ist die Kommentarfunktion bei den Blogs. Und Leute in dieser Welt draussen, die wirklich finden, das, was ich zu sagen habe oder wie ich sage, das spricht sie an. Und das war für mich ganz, ganz speziell gewesen. Eine Möglichkeit zu kommunizieren, ohne dass ich wirklich mich den Menschen muss, persönlich aussetzen muss.
Das ist ein Urinstinkt von vielen Bloggern, habe ich das Gefühl.
Ja, ich nehme an, ja gut, man hat halt jetzt die Möglichkeit, es gibt natürlich unendlich viele Blogger und es gibt nicht so viele Leute, die Blogs lesen.
Das ist ein kleines Missverhältnis, das stimmt. Aber naja, ich glaube, wenn wir nur schon gegenseitig unsere Blogs lesen, wird es ja schon besser.
Das ist eben der Effekt, also vor allem vom Web 1 noch gewesen, aber jetzt auch vom Web 2.0, ist, dass du kannst so viele Leute erreichen, also dass wenn du 100'000 Leute erreichen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort 50 dabei sind, wo das, was du schreibst oder das, was du machst, gut finden, relativ hoch ist. Und das ist etwas extrem Dankbares.
Gibt es Themen, die du ausklammerst? Ich habe manchmal das Gefühl, eben, du schreibst über alles, was dir begegnet, aber gibt es auch Sachen, die du auslässt, wo du sagst, das ist meine Offline-Welt?
Ja, ja, ja. Also es ist sehr viel von mir online, also vor allem auf Facebook, und das gibt das Gefühl, die Leute haben so 360 Grad Einblick in mein Leben. Aber das ist...
Das ist ein bisschen der Eindruck, ja, den habe ich auch.
Das ist nicht so. Also man kommt sehr viel mit über, aber es ist wohl dosiert. Also es ist überlegt, was dort rausgeht und was nicht.
Das ist Web-Personality versus reale Person.
Ja, also die reale Person hat vielleicht noch 30% mehr, die die Leute nicht kennen. Oder die Leute dann finden, wenn sie mich im echten Leben finden. Ey, du bist ja gar nicht so ein arrogantes Arschloch. Mhm. Oder, wo einfach noch ein Aspekt mehr da ist. Und das soll ja auch so sein.
Aber du bist doch auch in deiner Kommunikationshaltung auch ehrlich, was deine Person angeht. Du hast zum Beispiel im März in der NZZ ein sehr intensives Interview gehabt, hat mich gedacht, wo du über deine Drogensucht geredet hast.
Ja, also ich bin Transparenzfreak.
Ja.
Also das ist...
Aber es ist schon schwieriger mit der eigenen Person wieder mit der anderen.
Ja, nicht unbedingt. Ich kann's... Also ich muss sagen, du hast jetzt gerade meine Drogengeschichte angesprochen und wenn man in dieser Welt gelebt hat, so lange wie ich, dann ist man sich gewöhnt, Sachen zu verstecken, Sachen zu verdrängen, über Sachen zu lügen. Und wenn man anfängt, mal so eine Kunstwelt aufzubauen nach außen, dann merkt man, wenn man die dann irgendwann mal wieder aufgibt, wie anstrengend das ist. Also wie anstrengend das ist, eine Show fortzuführen von einer Person, die man eigentlich nicht ist. Und das einzige Gesunde und Einfache für mich ist, okay, da bin ich, so bin ich, nehmen es oder lassen es bleiben, weil ich bin jetzt 45, ich habe vielleicht nochmal 45 Jahre auf dem Planeten und ich will die nicht damit verschwenden, jemand anderes zu sein, als das ich bin. Und wenn es nicht toll finde, dann sorry, ja.
Ich finde das spannend. Mir würde jetzt das trotzdem, glaube ich, also ich merke schon klar, wo meine persönlichen Grenzen liegen. Zum Beispiel habe ich letztens einen Blogbeitrag gelesen von einem Blogger, den ich schon länger verfolge, Chris Marquardt. Ich habe schon vor Urzeiten, der über Fotografie macht, der Podcast. Und der hat dann geschrieben, so in aller Öffentlichkeit, dass er jetzt beim Urolog war, weil er beim Brünzeln hat es nicht mehr so gut funktioniert. Und dann hat er beschrieben, was dann das Problem war, irgendwie bei seiner Harnleiter. Und dann hat man das mit Botox können behandeln und so. Und dann hat er so in allen Details das beschrieben. Das wäre jetzt etwas, wenn ich das Problem hat, dann hätte ich, glaube ich, keine Lust, das jetzt irgendwie der Öffentlichkeit kundzutun.
Gut, ehrlich gesagt ist es immer so eine Frage, wen interessiert es?
Genau. Er hat das aufklärerisch verstanden, weil es sind Männer ab 40, 45, kann das zu einem Problem werden, es hätte auch können Prostatakrebs sein oder so, und darum ist das auch so seine aufklärerische Motivation dabei gewesen.
Ja, dann denke ich, ist es eine Frage vom Gefäß. Also ich habe einen Facebook-Freund, der über seine Diabetes angefangen hat zu bloggen, und das war dann aber ein Diabetes-Blog gewesen, wo die Leute wirklich angegangen sind, vor allem wenn sie Diagnosen neu hatten und sich informiert haben, und wie man damit lebt. Und dann auch gesehen haben, okay, der ist witzig, der genießt sein Leben und der hat halt Diabetes. Und in so einem Gefäß würde ich das machen. Und
aber du würdest es auch nicht wild mischen dann?
Ich würde es nicht wild mischen, oder ich würde dann halt wirklich einen Punkt... Ja, nein, ich würde es ehrlich gesagt... Ich schreibe, wenn ich zum Zahnarzt gehe, wenn ich zum Urolog gehe, dann würde ich vielleicht einen witzigen Post dazu machen. Ich gehe jetzt zum Urolog oder so. Aber ich würde es vielleicht nicht explizit ausbreiten. Vor allem, es ist noch gemein, weil das bietet so viel Potenzial für Humor,
ja,
dass es genau vielleicht doch benutzen würde.
Die Einstellung, oder? Keine gute Pointe einfach verderben lassen, egal zu welchen Kosten. Ich habe dann auch müssen, als ich letztes Jahr da meinen Ellbogen gebrochen habe, ich dann auch müssen mein Röntgenbild online stellen, weil ich eben gefunden habe, ja, also es ist eigentlich in der Post-Privacy-Ära, tut man sich doch bitte auf Knochen entblößen, und ich mache das jetzt. Das ist mir dann auch so gegangen.
Es gibt ein Radiologen-Selfie. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Nein, wie sieht das aus?
Das sind eine Schwester und zwei Radiologen schauen in den Röntgenkasten rein. Und du siehst dann auf dem Selfie, siehst wirklich einfach nur das Skelett. Und die haben sich wirklich dieser Strahlung ausgesetzt, einfach zum Röntgen-Selfie machen.
Eben, für den Gag. Das finde ich, das ist die richtige Einstellung. Selbstdarstellung, ist dir das fremd?
Nein, das ist ein Teil vom Programm. Also das, ich kann, also gerade mein Facebook-Profil.
Das wechselt zweimal am Tag.
Ja, mindestens. Also das Profilbild. Das Bild probiere ich immer so ein bisschen meiner Stimmung anzupassen. Und ich habe, glaube ich, 240, und ich benutze auch sehr, sehr oft alte. Also jetzt ist, glaube ich, eins drauf von 2011. Die Selbstdarstellung ist natürlich das ganze Konzept hinter meinem Facebook-Auftritt. Das ist eine Soap-Opera, also da kommt man meine Tiefen und Höhen mit über. Und vor allem, was ich noch wichtig finde, man kommt sehr oft mit über, wie ich an Geschichten ankomme, wie ich die Geschichten recherchiere und wie ich sie nachher mache. Und das bringt der Leser vom Blog einfach näher an, wenn er sagt, okay, der hat jetzt die und die getroffen zu einem Interview. Und jetzt schiesse ich noch, das zu transkribieren, und einen Tag später oder zwei Tage oder drei Tage später, oh, und jetzt ist der Post da. Also wenn die Leute so die ganze Entwicklung von einer Geschichte mitbekommen, das ist eigentlich recht wichtig für mich.
Wie hast du denn Charme überwunden zu dieser Selbstdarstellung? Weil eigentlich wird uns ja das irgendwie beigebracht, dass man da ein bisschen bescheiden sollte sein und nicht sich selber allzu sehr ins Zentrum stellen. Und das hat so etwas Anmassendes, das ist arrogant, das ist, ja, das machen nur die unangenehmen Leute. Und über das hast du ja mal über das Stadium mal rausgekommen.
Ja, also durch das, dass ich so ein bisschen Mühe hatte mit Leuten, also auch schon in der Schule, hat sich herauskristallisiert, dass ich oft so ein bisschen der Klassenclown gsi bin. Und das ist ja eine Form von sich darstellen oder von Selbstdarstellendum. Es ist einfach sehr ein klarer Schutz. Also man spielt eine Rolle, man macht sich lächerlich und die anderen können dann über einem lachen. Und das hat mir aber die Werkzeuge in die Hand gegeben, um Selbstironie zu entwickeln. Und ein Grossmaul allein ist noch nicht wahnsinnig, funktioniert noch nicht wahnsinnig gut. Aber ein Grossmaul, das ein bisschen, einen Schritt zu weit treibt, dass eine Selbstironie entsteht und dass das Ganze ironisch gesprochen wird, das kann wieder sehr gut funktionieren.
Aber hast du das Gefühl, dass checkt, wie viel Prozent von deinen Fans auf Facebook checkt das?
Ich denke, das ist ein grosser Teil. Ja. Doch. Meine Chefredaktoren, all quer durch, haben immer gesagt, der Leser versteht keine Ironie.
Ja, das sagt man mir auch immer.
Und genau. Das geht darauf zurück, dass die Chefredaktoren die 5 Leserbriefe oder unterzwischen die 50 Kommentare lesen von Leuten, die die Ironie nicht verstanden haben. Aber die Leute, die Ironie verstanden haben, die kommentieren nicht und die schreiben keine Leserbriefe.
Gutes Argument. Wie gehst denn du mit diesen Kommentaren um, die dich persönlich anschiessen, die dich das letzte Arschloch findet? Ich nehme an, das gibt es immer mal wieder.
Ja.
Prallt das an dir ab oder kränkt dich denn das doch in einer schwachen Stunde?
Es kommt ein bisschen darauf an, woher das kommt. Also wenn es ganz klare Vollidioten sind, wo, sagen wir jetzt Nazis oder so, oder Antifeministen, bei denen bin ich einmal auf dem Radar gewesen.
Mit denen hast du dich angelegt, hat mich auch mal gedunkt, ja.
Das war wunderschön gewesen. Ich liebe das. Also für mich ist das eine Meinungsbildung, die man mit einem Blogpost macht, etc. Das andere ist das, was in den Kommentaren stattfindet. Und wenn ich mich mit jemandem fetze, dann wollte ich nicht den überzeugen, weil das macht eh keinen Sinn, sondern ich habe dann Leser, die nur Kommentare verfolgen und die sehen meine Argumente, die sehen seine Argumente, die sehen halt auch zum Teil die Art, wie das Argument vorgebracht wird. Und dort findet nochmal ein Stück Meinungsbildung statt. Und das ist mir schon wichtig. Also ich fetze mich sowohl im Stadtblog wie auch auf dem Facebook-Profil oder auf Twitter hat mich einige Leute schon gesperrt, weil sie mich anmassend gefunden haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du hast jetzt Antifeministen genannt. Andererseits hast du dann doch auch so Dinger, die du kannst ausleben kannst. Ich erinnere mich an eine Reportage von dir, wo du einen Aston Martin getestet hast und glaube ich das geil gefunden hast. So jetzt einen auf Macho und James Bond machen und ist das dann nicht auch wieder ein Widerspruch zum
Ja, wahrscheinlich schon. Also gut, mal grundsätzlich, ich habe keinen Autobrief. Also der David Zara
im Stadtblock ist
gefahren. So kann ich sagen, ich habe eigentlich kein Benzin verbrennt und ich habe die Umwelt geschont und so und er ist geschont. Nein, grundsätzlich habe ich sehr viel Freude an irgendwelchen Männlichkeitsritualen, aber ich nehme es auch nicht ganz so ernst. Also ich habe eine Lichtschwertsammlung und eine jähere Vorstellung vom Jedi-Ritter, wo ich noch aus meiner Kindheit mitgenommen habe und so und auch ganz klare Vorstellungen, wie ich mich als Mann verhalten oder sein will. Und das unterscheidet sich klar, wie wenn ich eine Frau wäre. Aber das mag vielleicht irgendwo Spannung erzeugen, wenn man mich liest. Aber ich will eigentlich gar nicht so widerspruchslos und berechenbar sein. Also
kann ich mir vorstellen. Das macht es auf jeden Fall spannender, glaube ich. Wir haben jetzt geredet darüber, dass du über Tech geschrieben hast, dass du jetzt über das ganze Stadtleben in Zürich schon dich mit allen Facetten ausgelassen hast. Über was für ein Thema hast du noch nie geschrieben? Was würdest du noch gerne über wer würdest du interviewen, wenn du irgendjemanden könntest auswählen?
George Clooney, das ist jetzt so jemand, wo man als erstes in den Sinn kommt.
Was würdest du fragen? George, bist du ein Nerd?
Nein, bei ihm geht's.
Was soll der Scheiß mit diesen Kaffeekapseln?
Das wäre ein Teil, wie hast du dich vernässlich kaufen lassen können, wenn du auf der anderen Seite so ein tiefes Bewusstsein. Also mir geht es eben darum, dass ein paar Leute in Hollywood wirklich ihre Berühmtheit benutzen, um soziales Bewusstsein zu schaffen. Und dann eben, aber dann auch wieder sich von irgendwelchen Konzernen kaufen lassen, Verwerbung. Also so der Widerspruch würde mich interessieren. Und sonst, das ist eben noch komisch, das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt, ich würde ganz gerne ganz normale Leute interviewen. Also das ist auch so das, was ich mit Facebook eigentlich angefangen habe, als Recherchetool. Weil viele von meinen Journey-Kollegen leben in einer Blase, sind nur mit Journeys unterwegs, sind mit Journeys verheiratet, haben Journey-Kinder und Journey-Eltern und schreiben dann halt eben auch für Journeys. Und zum aus dieser Blase ausbrechen, habe ich damals meinen Facebook-Account aufgetan und dann denke ich, vernetze mich mit so vielen verschiedenen Leuten wie möglich aus allen sozialen und politischen Ecken und Alter und quer durch. Und das ist mir recht gut gelungen und das gibt mir so ein bisschen den Einblick, wie die Leute denken. Also wenn ich dann wildfremde Profile von Leuten, die ich nur locker verbunden bin, gehen anschauen und schaue, was die beschäftigen, das gibt mir so ein bisschen einen anderen Blickwinkel.
Don't.
Und jetzt muss ich ganz schnell die Sendung noch fertig bringen, weil am Punkt 8 geht die Live-Übertragung los. Ich sage darum nur noch Lob, Tadel, Themenwünsche und Feriengrüße schickt ihr uns auf digital@stadtfilter.ch. Wir gehen in die Ferienpause bis zum 11. August, wenn es dann weitergeht, gehört ihr, wenn es dann weitergeht. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ich sage Reda ganz herzlichen Dank, dass er da war und euch merci für die Aufmerksamkeit.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.